Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Ein schönen guten Tag und herzlich willkommen hier live im Berliner Humboldt-Forum. Ich freue mich, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie im Radio zuhören, wenn Sie uns im Podcast hören oder wenn Sie schon im Video-Livestream dabei sind auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Wenn Sie noch nicht dabei sind, kommen Sie dazu, denn dann sehen Sie einen Mann, den Sie sonst vor allem Montagabend im ARD-Fernsehen sehen, den Moderator von Hart aber fair, Luis Klamroth. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Dankeschön, freue mich sehr, hier zu sein.
Wir schauen hier auf die Themen des Tages und wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen hier mit dem Publikum vorab und mit dem Livestream-Publikum, dass Sie heute uns ja wieder ein Hot Take, eine steile These mitbringen, nachdem Sie beim letzten Mal, weil Sie bei mir zu Gast waren, angekündigt oder vielmehr gefordert haben, schaff doch die erste Klasse ab in der Deutschen Bahn, damit mehr Platz ist für alle. Wir sind natürlich sehr gespannt, das wird noch kommen, noch nichts verraten bitte. Aber ich hätte auch erst noch mal ein paar andere Themen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, man ist ja immer bemüht, auch mal schöne Themen zu finden und nicht immer nur die Krisennachrichten. Und wir haben eine schöne Zahl, die Zahl der Solarbalkonkraftwerke in Deutschland hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Es gibt jetzt fast 710.000 solcher Anlagen. Und aus gut informierten Kreisen weiß ich, bei Luis Klamroth ist auch so eine Anlage?
Es steht eine Anlage noch komplett verpackt in meinem Wohnzimmer und blockiert damit mein komplett halbes Wohnzimmer. Ich habe aus so einem Effekt heraus bei so einem Crowdfunding ein Balkon-Solarkraftwerk gekauft. Und dachte nicht, dass dieses Crowdfunding durchgeht, ist durchgegangen und auf einmal bekam ich so ein Ding geschickt, das ist riesig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Ich habe zwar einen Balkon,
aber ist zu klein dafür.
Ich hab keine Steckdose draußen und jetzt bin ich so ein bisschen hilflos. Steht das in meinem Balkon schon seit drei, vier Monaten.
Also ich brauche irgendwie Hilfe. Die gute Absicht ist da, wirklich zur Energiewende tragen sie noch nicht bei, halte ich mal fest.
Ja, die Stromanbieter und so sind natürlich sind schon auch schwer in Ordnung bei mir, aber ich hätte schon Lust, das mal auszuprobieren, nur weiß ich noch nicht, also jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder ich hole mir professionelle Hilfe und lass mir helfen dabei, irgendwie eine Steckdose draußen auf dem Balkon.
Das ist ein schöner Satz, ich hole mir professionelle Hilfe, das ist nie verkehrt.
Zu installieren oder ich mache das so ein bisschen Kamikaze-mäßig, leih mir im Baumarkt so einen Riesenbohrer und bohre einfach so ein Loch durch die Wand und steck dann da das Kabel durch und nutze die Steckdose in meinem Wohnzimmer, aber ich weiß nicht, was schlauer ist.
Ich schaue mich hier mal gerade im Publikum. Hat jemand von Ihnen so ein Solarkraftwerk auf dem Balkon schon und kann sachdienliche Hinweise geben? Ja, Sie haben so eins. Luis Klamroth fragte gerade, gehen wir eigentlich in der Sendung auch manchmal zum Publikum und stellen Fragen? Jetzt machen wir es einfach mal. Sie haben so eins. Und hatten Sie eine Steckdose auf dem Balkon?
Nein, die Steckdose ist natürlich innen, weil das Gerät nach innen oder der Wechselrichter, der erforderlich ist, der wird nach innen verbracht und wird innen dann an die erforderliche Steckdose angeschlossen.
Aber wie kommt denn das Kabel dann auf den Balkon raus? Das würde mich jetzt mal auch persönlich interessieren.
Naja, da gibt es so Möglichkeiten, so Fensterdurchführung und ähnliche Dinge.
Unterm quasi Fenster durch?
Ja, es gibt sogenannte Fensterdurchführungen, da kann man ein Kabel dann durchs Fenster, durch dieses geschlossene Fenster durchführen.
So, Sie sind nach der Sendung auch noch da.
Herzlichen Dank. Also wenn noch weitere Energieberatung hier notwendig ist, Fensterdurchführung. Ich finde es auch schön, es gibt im Deutschen für alles ein Substantiv auch.
Fensterdurchführung.
Das ist auch schon mal eine wunderbare Sache. Was aber natürlich auch in dieser Nachricht drinsteckt, ist ja, also deswegen sagte ich das gerade mit der Energiewende, wir haben ja doch schon durchaus alle die Möglichkeit, zumindest im Kleinen mitzumachen. Und wenn die Politik dann noch mitmacht, denn dieser Boom geht auch darauf zurück, dass die Politik das geschafft hat, was sie eigentlich immer verspricht, nämlich Bürokratie abgebaut. Also im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck hat man einfach, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Regeln drumherum abgeschafft, dass man das irgendwie bei der Bundesnetzagentur in einem langen Verfahren anmelden darf oder muss vielmehr. Man soll es übrigens weiterhin anmelden, deswegen ist diese Zahl auch wahrscheinlich sogar höher. Also trotzdem bitte, also ja, Luis Klamroth,
natürlich nicht angemeldet.
Nein, aber innerhalb eines Monats, nachdem dann die Fensterdurchführung gelungen ist, müssten Sie dann bitte anmelden.
Ich werde es anmelden. Das ist ja tatsächlich interessant, weil auch die Rechte von Mietern da ja gestärkt wurden, so ein bisschen. Man braucht da, glaube ich, nicht immer die Erlaubnis vom Vermieter. Mein Vermieter weiß auch noch nichts von seinem Glück, aber ich werde es ihm irgendwann sagen. Mhm.
Wissen Sie denn, welche Ausrichtung Ihr Balkon hat, also himmelsrichtungsmäßig?
Ja, ja, das läuft ganz gut. Also das ist so, ist schon viel Süden dabei, sage ich mal. dürfte genug Sonne sein.
Luis Klamroth, mit ersten Einblicken hier in sein Leben. Ich glaube, ich erspare Ihnen eine andere Information, die ich bekommen habe, in welchem zarten Alter Sie überhaupt die aller... Also Stichwort, wie richtet sich Luis Klamroth ein? Ich war total überrascht, zu erfahren...
Was kommt jetzt?
In welchem Alter hatten Sie überhaupt das allererste Mal ein eigenes Bett? Das war total spät, oder?
Ach so, ja, ey, gut, das hört sich jetzt schlimm an. Also ja. Ich habe schon auch in eigenen Betten geschlafen, okay. Aber ich habe mir vor... nicht allzu langer Zeit, vielleicht in einem halben Jahr oder so, zum ersten Mal ein Bett gekauft. Vorher habe ich halt immer irgendwie von meinem WG-Mitbewohner ein Bett gekriegt oder von meinem Studentenwohnheim irgendwie das heruntergereicht bekommen oder auf einer Matratze halt geschlafen. Und dann vor einem halben Jahr war irgendwann klar, so jetzt kann ich nicht mehr auf einer Matratze einfach schlafen. So ist irgendwann, ich werde ja auch älter, mein Rücken und so weiter.
Mhm. Und, sagt der Mann der 34.
Ja. Und dann steht man da auf einmal vor und denkt sich, wo kauft man sich eigentlich im Bett? Wie macht man? Also ich war wirklich ein bisschen überfordert. IKEA war für mich die Vorstellung, da jetzt an einem Samstag in IKEA zu fahren und mir ein Bett zu kaufen, war für mich die Hölle. Und gibt auch noch andere Möbelfach.
Ja, so. Sie finden das in den Shownotes, ja.
Genau. Aber ja, dann habe ich irgendwie stundenlang durchs Internet gebrowst und habe mir dann irgendwann eins bestellt. Jetzt bin ich ganz glücklich, ich habe ein Bett. Ist ein gutes Gefühl als Erwachsener. Ich fühle mich richtig erwachsen damit.
Bett, Solarkraftwerk und heute Gast hier in der Deutschlandfunk Kultur Radioshow aus dem Humboldt Forum. Luis Klamroth, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, danke. Können wir gar nicht die. Kriegen wir eigentlich die gar nicht. Dürfen wir die Musik gar nicht mitbestimmen oder sowas?
Nee, und die ist auch übrigens gerade vorbei, Luis Klamroth.
Ach so.
Ist wieder live zu hören im Deutschlandfunk Kultur. Ja. Aber ich freue mich immer über diese Momente, wenn die Gäste denken, sie können hier gerade noch Fragen stellen ja, unter uns und in Wirklichkeit sind sie schon wieder im Radio.
Profi.
Die Musik bestimmt unsere wunderbare Musikredaktion und wir können uns sehr darauf verlassen,
dass es eine gute Auswahl ist. Nee, dass sie gute Musik auswählen, das weiß ich. Deswegen höre ich Deutschlandfunk Kultur auch immer.
Dann. Oh. So, an dieser Stelle ist jetzt Schluss mit den bestellten Komplimenten, Luis Klamroth. Wir schauen ja auf die Themen.
Das macht man so als Gast, dass man den Moderator einmal so, dass man sich so ein bisschen einschleimt, damit er sich nicht traut, richtig kritische Fragen zu stellen. Das habe ich bei meinen Gästen gelernt.
Ja, funktioniert aber nur
funktioniert
so.
Funktioniert nicht.
Mäßig, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt. Aber Sie sind ja politisch, das ist ja der Vorteil als Fernsehmoderator und Journalist, Sie sind ja nicht in erster Linie politisch verantwortlich für das, was geschieht. Sie sind natürlich dafür verantwortlich, in gewisser Weise für das, wie wir auch miteinander diskutieren. Ich glaube, darauf werden wir heute noch schauen. Aber schauen wir erstmal auf die Fragestellungen, die sich so stellen im Bereich der politisch Verantwortlichen. Da können wir auf unser Nachbarland schauen. Da gibt es heute einen Termin, da wird nämlich der Wahlsieger der österreichischen Nationalratswahl, Herbert Kickl, der FPÖ-Chef, vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen empfangen. Wie das eben so üblich ist. Die stärkste Fraktion wäre ja naturgemäß diejenige, die die Regierungsbildung erstmal in Angriff nimmt. Es sieht jetzt wahrscheinlich so aus, dass es in Österreich dazu nicht kommt, mangels Partner. Wir sind ja aber auch in Deutschland nicht weit weg von solchen Verhältnissen, zumindest auf Landesebene. In Thüringen haben wir eine ähnliche Situation. Und da stellt sich ja immer erstmal die Frage, ist es denn eigentlich legitim, dass man Regierungen an Wahlsiegern vorbei bildet?
Boah, guck mal, wie die Stimmung hier im Saal direkt 3 Grad kälter geworden ist. Also ja, es ist wirklich erschreckend, was da in Österreich passiert ist, finde ich. Also FPÖ mit fast 30%, glaube ich, ein Rechtsextremer, der jetzt dort beim Bundespräsidenten wahrscheinlich gerade in diesem Moment ist und Volkskanzler werden wollte und es zum Glück, glaube ich, nicht wird. Aber genau, wir sehen das in Thüringen und anderen Ländern ja ähnliche Verhältnisse. Thüringen, AfD, stärkste Kraft. Es ist ja so, dass eine Regierung bildet, wer Mehrheiten hat in einer Demokratie, nicht wer irgendwie die Wahlsieger ist. Das ist so ein bisschen so eine journalistische Kategorie, die man immer ausruft an einem Wahlabend oder die Parteien dann auch für sich proklamieren. Ich bin Wahlsieger, ich habe den Wählerauftrag. Völliger Quatsch. Der Auftrag der Wähler ist, dass sich Mehrheiten bilden, um eine Regierung zu bilden. Und eine Mehrheit hat weder in Thüringen die AfD noch in Österreich die FPÖ.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich finde, dieses Stichwort Wahlsieger, da muss man heutzutage echt vorsichtig sein, weil wir das so selbstverständlich sagen, wie zu Zeiten, als Helmut Kohl 76 hat er 48,5% geholt für die CDU-CSU im Bundestagswahlkampf und war der Wahlverlierer übrigens, weil Helmut Schmidt mit der FDP dann doch noch ein halbes Prozentpunkt mehr hatte. Also das darf man nicht vergessen, wenn heute Parteien bei doch immerhin 30% landen, dass dann doch immer 70% eben doch was anderes gewählt haben. Apropos 30%, 70%, das ist ja jetzt eine Frage und da frage ich schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sie haben ja am Montag die nächste Sendung. Sie hatten jetzt gerade heute Vormittag Redaktionssitzung bei Hart aber fair. Ja. Ist es dazu gekommen? Sie haben schon angedeutet, das Thema könnte sein, brauchen wir ein AfD-Verbot?
Ja, ich glaube, das wird's. Also es ist, wir bleiben immer flexibel in der Redaktion. Also wenn jetzt zum Beispiel Israel, Iran übers Wochenende noch es deutlich andere Entwicklungen gibt, als es sie jetzt schon gibt, dann werden wir sicher nochmal darüber diskutieren, ob wir Montag nicht ein anderes Thema machen. Aber Stand jetzt wollen wir über das mögliche AfD-Verbot sprechen, auch weil am Dienstag wohl die Entwürfe für so ein Verbot in die Fraktionen im Bundestag kommen und wir dann am Montagabend auch mit Leuten, die das vorantreiben im Bundestag, darüber sprechen wollen. Und weil das jetzt, glaube ich, die nächsten Monate, Wochen und Monate sehr in der öffentlichen Diskussion und Debatte stattfinden wird, was es auch muss, also es wird, glaube ich, bei einem AfD-Verbot, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, nicht reichen, dass der Bundestag das beantragt oder die Länder das beantragen zum Beispiel, das ginge ja auch. Sondern so ein Verbot kann nur funktionieren, wenn es eine breite öffentliche Debatte dazu gibt und auch eine Meinungsbildung in der Bevölkerung dazu entsteht. Das ist ja nicht nur eine juristische Frage, sondern auch eine hochpolitische Frage. Und deswegen wollen wir das Montag höchstwahrscheinlich diskutieren. Stand jetzt.
Das ist ja insofern natürlich auch eine politische Frage. Und die Befürchtung haben ja viele, die nicht unbedingt Sympathisanten der AfD sind, die aber dennoch gegen ein solches Verbotsverfahren und allein schon gegen eine solche Debatte sind, weil sie sagen, das ist natürlich richtig Wasser auf die Mühlen der AfD, weil sie damit ihre Opfererzählung nähren kann. Und wir wissen aus dem NPD-Verbotsverfahren ja auch nicht nur 3-4 Monate, sondern wahrscheinlich 1,5-2 Jahre. So lange würde ein solches Verfahren ja dauern.
Wenn nicht sogar noch länger. Solche Verfahren dauern einfach, weil man da ganz genau sein muss, weil es einer der stärksten Eingriffe überhaupt ist, die das Bundesverfassungsgericht vornehmen kann in so einer Demokratie, nämlich eine Partei verbieten, die, und das ist ein Argument, was durchaus, finde ich, zu diskutieren ist, von ja extrem vielen Menschen gewählt wird. Mhm. Wobei ein NPD-Verbotsverfahren wurde auch eingestellt, weil die NPD nicht mehr relevant genug war. Das kann man jetzt bei der AfD wahrlich nicht sagen. Und deswegen finde ich das schon auch richtig, das ganz genau zu prüfen. Was ich nicht glaube, ist, es gibt auch Leute, die sagen, man sollte die Debatte gar nicht führen darüber. Ich glaube, die Debatte muss geführt werden. Diese Partei ist in 3 Landesverbänden gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft, bundesweit ein rechtsextremer Verdachtsfall. Also müssen wir die Debatte führen und es gibt, glaube ich, sehr gute Argumente dafür, ein AfD-Verbot einzuleiten, aber es gibt auch sehr gute und bedenkenswerte Argumente dagegen. Und insofern ist das, wenn ich jetzt aus einer Talkshow-Macher-Sicht darauf gucke, auch ein sehr gutes Talkshow-Thema, weil viele der Argumente, glaube ich, viele Menschen auch noch gar nicht gehört haben, darüber nachgedacht haben und das kann man in so einer Talkrunde dann gut abbilden.
Werden Sie denn jemand von der AfD dabei?
Die Gästerunde steht noch nicht.
Aber müsste man jemanden von der AfD dabei
haben? Muss man nicht zwangsläufig, kann man, muss man aber nicht zwangsläufig. Es geht darum, dass wir möglichst viele Perspektiven und Argumente in einer Runde abbilden und das kann man auch, ohne dass man einen AfD-Politiker da hat.
Ja, ich höre Ihre Ambivalenz und frage mich natürlich an der Stelle, ist das jetzt auch die kluge Zurückhaltung des Moderators, der natürlich am Montag auch als ehrlicher Makler zwischen den Positionen dasteht oder sind Sie da selbst auch hin und her gerissen?
Nein, es ist tatsächlich eine Ambivalenz da, weil es tatsächlich ja, also es spricht, glaube ich, sehr viel für ein Verbot, wenn man das anguckt, was der Verfassungsschutz in den Ländern bisher auch so festgestellt hat. Aber es spricht auch eben einiges dagegen und ich finde, wenn am Ende eines so langen Verfahrens dann rauskäme, ist nicht genug da, um diese Partei zu verbieten, dann hat man dieser Partei einen Bärendienst erwiesen und diese Gefahr ist extrem groß. Ich bin kein Jurist, kein Verfassungsjurist, und es gibt namhafte Juristen, Politologen, die sagen, es ist noch nicht genug da, das ist zu gefährlich, das jetzt anzustreben. Und deswegen bin ich da tatsächlich hin und her gerissen und freue mich dann selber. Das ist nicht immer so, aber in diesem Falle ist es wirklich so, freue mich selber auf die Sendung, weil ich denke, ey, vielleicht gehe ich...
Es ist nicht immer so?
Nein, es ist nicht immer so in Bezug auf, dass ich denke, danach gehe ich vielleicht mit Erkenntnissen raus, die ich vorher noch nicht hatte. Manchmal gibt es Debatten, wo man denkt, ja, das ist alles eigentlich schon ausgetauscht. Aber in diesem Falle gehe ich davon aus, dass ich aus der Sendung auch selber schlauer rausgehe.
Es wird auf jeden Fall ein Thema sein, das uns beschäftigt, weil es eine, man muss dazu sagen, noch im Moment kleine Gruppe von Abgeordneten gibt im Deutschen Bundestag, allerdings von mehreren Fraktionen, also auch über das Regierungslager hinweg, Union, Marco Wanderwitz, der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung von der CDU, ist da ja ganz führend mit dabei, die das voranbringen wollen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Abstufungen. Also es gibt die Frage, Verbot der Partei. Es gibt die Frage, kann man, wie im Fall der Nachfolgepartei der NPD, der Heimat, kann man einfach nur beispielsweise die Finanzierung, die staatliche, stoppen, bräuchte dafür aber eigentlich genau das gleiche Beweismaterial. Das vielleicht so als kleiner Ausblick auf das, was uns politisch erwartet, was Sie bei Hart aber fair nächste Woche erwartet. Luis Klamroth ist unser Gast hier heute live im Berliner Humboldt-Forum und wir nehmen schon mal Anlauf, Stichwort, was uns erwartet. Ich habe es ja anfangs angekündigt, jetzt bin ich mal gespannt, was gleich kommt, was die steile These des Luis Klamroth ist, falls er eine dabei hat, wenn nicht, improvisieren wir. Schön, dass Sie heute da sind. Luis Klamroth ist hier heute unser Gast, Moderator und Journalist, Hart aber fair, seine Sendung, durch die man ihn am meisten kennt, aber man hat ihn auch vor allem kennengelernt durch eine sehr steile Forderung, ja, die er bei uns im Deutschlandfunk Kultur, als er zuletzt bei mir zu Gast war im Studio, erhoben hat, nämlich schafft die erste Klasse in der Bahn ab. Das war so ein Impuls aus der Erfahrung voller Züge und ja, dieser Gedanke, dann hätten doch alle mehr Platz, ja, und dann gab es schon Reaktionen.
Ja, also man muss ja sagen, vielleicht reden wir da auch noch drüber. Ich finde, das hat auch viel, war für mich auch nochmal erkenntnisreich, weil ich habe es ja in der Sendung sehr deutlich gekennzeichnet als ein bisschen unüberlegten Hot Take und man könnte doch mal darüber nachdenken und was und so weiter. Das in den Kontext gesetzt, dann macht Deutschland, der Deutschlandfunk macht daraus eine Zitatkachel, ist sowieso die Hölle, sowas.
Schönen Gruß an die Social Media Redaktion.
So, nein, die machen das ja toll, die machen einen super Job und auch genau richtig gemacht natürlich, weil hat ja funktioniert. Aber Zitatkacheln sind irgendwie schrecklich. Und weil die immer den Kontext natürlich weglassen. So, dann nehmen das sofort andere Zeitungen auf, Staatssekretär im Verkehrsministerium nimmt es auf und so. Und dann ist auf einmal eine Riesendebatte, sollte man die erste Klasse in der Deutschen Bahn abschaffen? Obwohl ich das so hier in einem kleinen, gemütlichen Podcast, in einer Radiosendung so mal als offene Überlegung dargelegt habe.
Ja.
Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil das auch ein Problem ist, dass Talkshows haben. Politikerinnen und Politiker, die können heute fast gar nicht mehr in öffentlichen Räumen, ob das jetzt in der Radiosendung ist oder in einer Fernsehsendung wie meiner, sozusagen mal offene Gedanken, die sie nicht zu Ende gedacht haben, die sie vielleicht auch nochmal zurückziehen würden oder so. Das zu äußern ist für die oft gefährlich, weil sie sich dann tagelang mit einer Debatte rumschlagen müssen, weil irgendwas aus dem Kontext gezogen wird, jemand die Tonalität nicht mitbekommt und so weiter. Und das macht es wahnsinnig schwierig, gute Debatten zu führen. Ich glaube, wir kriegen es bei Hart aber fair immer noch ganz gut hin, aber es wird schwieriger, weil, und das ist ein systemisches Problem der Medien, solche Dinge halt ganz schnell aus dem Kontext gerissen werden, sich dann darüber echauffiert wird, darüber dann wieder Artikel geschrieben wird, darüber dann die nächste Talkshow gemacht wird und so weiter.
Also mir liegt natürlich schon auf der Zunge zu fragen, was Sie uns heute mitgebracht haben, weil wir haben ja Ihre Followerschaft auch bei Instagram dazu aufgerufen. Aber ich finde diesen Punkt sehr interessant. Lassen Sie uns gerne noch mal kurz da bleiben, bevor der nächste Shitstorm losgeht. Denn die Frage ist ja, sagen wir, das ist einfach so? Akzeptieren wir das? Mhm. Ist das einfach so, wie Öffentlichkeit heute funktioniert? Ich erinnere mich in dem Zusammenhang, ich hatte mal Lars Klingbeil, den SPD-Chef im Studio, und das war gerade diese Hochphase, Ukraine-Krieg, gestiegene Energiepreise, und alle fragten sich, ne, jetzt so selbe Jahreszeit, wann fängst du an zu heizen? Und wir hatten ein wirklich nettes, leichtes Vorgespräch, und dann fragte ich also in der Sendung, wirklich auch eher so en passant, heizen Sie denn schon? Und ich merkte, wie sich dieser SPD-Chef innerlich verschloss und darauf so eine gestanzte, scholzartige Antwort gab. Und sich dann danach bei mir geradezu entschuldigte, als die Musik wieder lief, weil er sagte, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht zu formalistisch sein, aber wissen Sie, wenn ich jetzt sage, ich heize oder ich heize nicht, dann wird daraus gleich wieder diese Nachricht und diese Empfehlung oder ziehen Sie sich einen dicken Pulli an oder, ne?
Also genau so ist es, genau so ist es. Deswegen habe ich auch, seitdem ich diese Talkshow moderiere, ein Stück weit mehr Verständnis für Politikerinnen und Politiker und ihre Art zu reden und wie sie antworten, weil genau das passiert. Sie sagen dann etwas Unbedachtes, nicht zu Ende formuliertes, etwas, was vielleicht ganz bisschen von der Parteilinie abweicht, und sofort haben sie danach tagelang Arbeit, weil das andere Zeitungen und so weiter dann aufgreifen. Insofern habe ich ein bisschen Verständnis dafür, versuche aber trotzdem natürlich, sie immer dazu zu kriegen, dass sie ein bisschen unvorsichtig antworten.
Genau, also das ist ja die Frage, ne? Also wie kommen wir da raus? Man kann natürlich mit journalistischen Tricks dann seinen Coup landen. Aber es ist ja letztendlich dann auch nicht geholfen, wenn dann irgendjemand was gesagt hat, dann den Shitstorm hat, tagelang, und sich denkt, beim nächsten Mal passe ich beim Klammrot aber besser auf.
Ich glaube, man sollte vermeiden, das gilt jetzt für mich, oder ich versuche zu vermeiden, nicht Gäste hinzufragen auf Zitierfähiges. Also ich versuche nicht, jemanden drauf festzunageln auf etwas, wo ich dann genau weiß im Hinterkopf, darüber schreiben die Zeitungen morgen. Ne? Eine Aussage, die ein bisschen abweicht von irgendeiner Linie oder so. Ich glaube, dann wird die Debatte auch nicht spannend. Dann habe ich zwar Medienaufmerksamkeit für die Sendung und so weiter über die nächsten Tage, aber die Debatte ehrlicherweise wird dadurch nicht spannender, sondern sie wird dann spannend, wenn wir gemeinsam in einer Runde darüber nachdenken, über das Thema nachdenken, gemeinsam uns vielleicht rantasten an, nicht unbedingt einen Kompromiss, aber rantasten an ein gegenseitiges Verständnis von unterschiedlichen Perspektiven und Argumenten. Dann ist die Debatte spannend.
Haben Sie den Eindruck, dass das gelingt? Weil das ist ja auch häufig der Vorwurf, der erhoben wird gegenüber öffentlichen Debatten, insbesondere den Fernsehtalkshows, dass da, ich zitiere ja gerne an dieser Stelle Habermas, ja, wir sind ja im deutschen Kultur, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Mhm. Ja, also, dass man sagt, ich setze mich hin und selbst als Sarah Wagenknecht oder als Friedrich Merz kann ich mich auch mal kurz zurücklehnen, zuhören und das Gefühl haben, okay, das ist ein Punkt, den habe ich so noch nicht berücksichtigt, den nehme ich mit auf. Man hat ja selten den Eindruck, also gerade bei dem spitzenpolitischen Personal, dass das funktioniert.
Erstaunlicherweise habe ich in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, jetzt bei unserer Talkshow zumindest, dass das immer mehr funktioniert, dass die Leute doch sich auch mal zurücklehnen und sagen, den Punkt kann ich verstehen. Ich sehe es anders, aber ich verstehe den Punkt. Das ist ja schon mal ein Schritt dahin zu dem, was Habermas meinte. Aber ich glaube, wir machen halt das gilt für andere Talkshows auch, aber auch für unsere. Wir machen eine Talkshow in einer hyperventilierenden Öffentlichkeit. Also in einer Öffentlichkeit, in der immer mehr übereinander als miteinander gesprochen wird, in der immer mehr gesagt wird, aber immer weniger verstanden wird. Und in diesem Raum, in diesem öffentlichen Raum eine Talkshow zu machen, ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube auch, die Erwartungen an Talkshows werden immer überhöht. Gleichzeitig ist es leicht, das zu unterschätzen, was wir mit so einer Talkshow machen, nämlich 2,7 Millionen Menschen zu erreichen. Und die Debatten, die wir führen in einer Talkshow, haben auch Konsequenzen. Aber es ist ein nicht ganz einfacher Raum, vor allen Dingen in Zeiten, die für Journalismus, glaube ich, auch gar nicht so einfach sind, bei all den Krisen, die wir mitbekommen. Und ich spüre ja Empörung und Wut im Studio. Ich spüre die aber auch, wenn ich rausgehe mit meinem Team für Reportagen. Und wir versuchen, dem allen einen Raum zu geben, aber aufzupassen, dass das nicht alles überlagert. Und das ist die Aufgabe, die mein Team und ich jede Woche haben und die wir versuchen, immer auch neu zu interpretieren, neu zu erfinden. Und ich glaube, in letzter Zeit funktioniert das ganz gut.
Diese Rückmeldung gibt es ja. Ich meine, das ist ja auch letztendlich das, was Ihr Anspruch war bei dem Generationenwechsel bei Hart aber Fair, dass man eben nicht einfach nur so weitermacht viele im Bereich der Kritiker rechnen Ihnen das an, dass es gelingt. Und man sieht es auch bei dem Zuspruch der Zuschauer, gerade auch bei den jüngeren Zuschauern, wenn ich das richtig verfolgt habe von den Zahlen her. So, jetzt haben Sie gemerkt, das war der Teil des Honigs um den Mund. So. Ja.
Jetzt kommt es ganz hart.
Jetzt lieber Louis Klamroth. Also, nach der Abschaffung der ersten Klasse, was haben Sie denn heute für uns dabei?
Also ich habe ja auf Instagram gefragt, so welchen Hot Take könnte ich heute mitbringen. Wir können ja mal hier im Publikum per Applaus sozusagen abstimmen lassen, welchen Hot Take ich heute mit reinbringe und welchen wir dann morgen in den Zeitungen lesen werden. Ja? Also es gibt ein paar, wo ich glaube, oh, da ist die Shitstorm-Gefahr relativ hoch. Gibt aber auch ein paar, wo ich glaube, da kann man sich vielleicht drauf einigen. Also TKKG besser als die drei Fragezeichen. Einmal mit Applaus vielleicht gucken. Ja.
Das ist ein spärlicher Applaus.
Sehr spärlicher Applaus. Wird es also nicht. Also hier sind drei Fragezeichen-Fans im Publikum, merke ich. Okay.
Oder ambivalent.
Dann gibt es jetzt, ich glaube, das ist ein richtig, also pass auf. Abschaffung der Bundesjugendspiele. Ui, da kommt aber.
Oh, da kommt gleich Christian Lindner.
Da muss man vorsichtig sein. Ja. Dann, also das sind alles Vorschläge, sind alles nicht meine.
Ich wollte gerade sagen, Sie müssen sich natürlich dann eine Sache so eigen machen. Ne?
Also gibt viele hier, die gekommen sind. Dann gibt es noch. Sehr interessant fand ich auch, ganz viele kamen natürlich zur Bahn. Ne? Also es gibt so utopische Vorschläge, die aber durchaus überlegenswert sind, weil sie in anderen Ländern auch gemacht werden. Kostenloser ÖPNV zum Beispiel, wie käme das an?
Ja.
Jetzt setzt ein Effekt bei mir ein, der ist ganz gefährlich. Ich glaube, das kennen Politiker wahrscheinlich. Jetzt merke ich so, ach, mit so einer Forderung, da kommt Applaus. Da setze ich noch einen drauf.
Ja.
Also, Spätzle im Bordbistro. Ja.
Ja, wir haben ja auch Besuch aus Stuttgart hier heute, ja. Unter anderem.
Okay, ich persönlich als Hamburger wäre natürlich für Franzbrötchen im Bordbistro, aber oh, guck mal, kriegt man sogar in Berlin Applaus.
Man sieht ja die regionale Streuung heute im Berliner Humboldt-Forum, wir haben ja viel bundesweites Publikum, gerade so an Brückentagen. Okay, ja.
Aber
ich habe schon festgestellt, also der kostenlose ÖPNV,
er hat Applaus bekommen.
Also darf ich sagen, Luis Klamroth fordert nach Abschaffung der ersten Klasse, geht er weiter. ARD-Moderator außer Rand und Band fordert kostenlosen ÖPNV mit Franzbrötchen.
Ja. Das kann ich unterschreiben.
Okay. Luis Klamroth, wir schauen auf die Themen des Tages und ich habe heute in die FAZ geschaut und habe einen beeindruckenden Artikel gesehen. Der war vor allem beeindruckend wegen der Autorenschaft. Das sind nämlich drei Autoren. Dietmar Woidke, Michael Kretschmer und Mario Vogt. Zwei Ministerpräsidenten, einer, der es werden will, in Thüringen nämlich Mario Vogt, der CDU-Chef. Und alle drei haben eine Gemeinsamkeit. Sie müssen sich irgendwie mit Sarah Wagenknecht einigen. Und jetzt sage ich Ihnen, wie dieser Artikel überschrieben ist in der FAZ, dieser drei Herren. Wir wollen eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands. Das ist natürlich bezogen auf den Ukraine-Krieg. Und da ist jetzt die Frage, hat Sarah Wagenknecht das in den Gesprächen direkt eingefordert oder ist das sozusagen vorauseilender Gehorsam?
Ja, das haben ja auch viele schon kommentiert. Es wäre der Kniefall vor Sarah Wagenknecht, bevor die Koalitionsverhandlungen überhaupt losgingen und so. Ehrlicherweise, das Timing von dem Artikel ist auch so ein bisschen strange. Warum macht man das jetzt? Und die drei Herren können ja antizipieren, dass genau das die Kommentierung sein wird. Erst müssen sie in Berlin zu Sarah Wagenknecht und sich kennenlernen. Ist ja auch ein bisschen skurril. Sarah Wagenknecht sagt also zu Mario Vogt und Michael Kretschmer, kommen Sie mal nach Berlin, dann reden wir mal. Ich habe Sarah Wagenknecht auch gefragt, wie das eigentlich so abläuft. Ist da dann Smalltalk? So macht man dann einen Smalltalk erstmal, bevor man dann sagt, okay, wie gehen wir mit der Ukraine um?
Das war Ihre Antwort? Also viele haben es bestimmt gesehen, aber...
Naja, das war ja mein Versuch, ein bisschen Smalltalk mit Sarah Wagenknecht zu machen. Die Antwort war, es gab nicht so richtig Smalltalk mit Sarah Wagenknecht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Mario Vogt und Sarah Wagenknecht Smalltalk gemacht haben. Ich finde den Artikel, ich habe den gelesen, da ist jetzt gar nicht so viel Schlimmes dabei. Im Gegenteil, so das können wahrscheinlich viele unterschreiben, sowieso, wenn man sich die Umfragen anguckt, die Mehrheit der Deutschen. Aber was ich schon interessant finde, ist, was da natürlich nicht dabei ist. Also was überrascht hätte, deswegen finde ich den Artikel ehrlicherweise auch nicht überraschend, was überrascht hätte, wäre, hätten sich die drei dafür ausgesprochen, Waffenlieferungen weiterhin und vielleicht sogar in verstärkter Form an die Ukraine zu geben, damit die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus vielleicht dann in Verhandlungen eintreten kann. Also was steht da natürlich nicht drin. Aber ich frage mich tatsächlich, und das ist, finde ich, interessant, das wird man dann in den nächsten Wochen auch irgendwie rausspüren, warum schreiben Sie diesen Artikel eigentlich vor solchen Verhandlungen? War das eine Vorbedingung? War das eine taktische Überlegung? So kann es ja auch sein, eine taktische Überlegung zu sagen, naja, wenn wir diesen Artikel danach schreiben, dann ist es ja noch deutlicher, dass Sarah Wagenknecht das wollte. Oder ist es, und das muss man denen natürlich auch zugestehen, es ist ja eine Position, die sie im Wahlkampf ehrlicherweise alle drei auch schon ähnlich vertreten hatten. Ja. Das heißt, ich glaube, das haben sie auch wahrscheinlich geschrieben, ohne dass Sarah Wagenknecht denen das irgendwie diktiert hätte. Und insofern, ja, ist halt so, das ist die Position, die drei haben und es ist wahrscheinlich eine Position, die sich in den Koalitionsverträgen dann auch in irgendeiner Weise wiederfinden wird, in einer Präambel, in einem Vorsatz und dann ehrlicherweise wird viel spannender sein, was da an landespolitischen Themen drinsteht. Eben.
Also das wird es dann auch gewesen sein, ne? Denn nach wie vor wird die Außenpolitik nicht in Erfurt, Potsdam und auch nicht in Dresden gemacht.
Nicht gemacht, aber ich finde, da hat Sarah Wagenknecht einen Punkt, wenn sie immer sagt, sie wird da nicht gemacht, das ist schon richtig. Manchmal referiert sie dann, dass es im Bundesrat ja noch einen Ausschuss gäbe zur Außenpolitik und so, das ist, glaube ich, vernachlässigbar. Aber der Punkt, den sie macht, und der ist sehr interessant, aus dem Verständnis heraus, wie Sarah Wagenknecht Politik macht, nämlich bisher nicht über Regierungsbeteiligung, das hatte sie bisher nicht, sondern über Sprache und über Diskursverschiebungen und so weiter, hat sie einen enormen Einfluss und auch ihre Partei dann jetzt einen enormen Einfluss. Und genau das passiert ja, wenn Bundesländer sich dazu entschließen, so eine Haltung einzunehmen. Dann wird Druck gemacht über die Ministerpräsidenten auf die Bundesregierung und so weiter. Ich finde, da hat sie einen legitimen Punkt.
Ja, und Sie haben ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass die drei, die da jetzt geschrieben haben, sich auch politisch gar nicht anders großartig positioniert hatten vorher. Ob das nun aus strategischen Gründen war, weil sie nun mal Regierungschefs oder wichtige Politiker in ostdeutschen Ländern sind, ob sie davon wirklich innerlich überzeugt sind, kann man nur spekulieren. Aber ich finde es insofern interessant, weil es ja auch, und da sind wir wieder bei dieser Frage, wie debattieren wir und wo debattieren wir über welche Fragen, ja wirklich eigentlich die ersten zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine in der öffentlichen Debatte immer ganz stark, auch mit Adresse Bundeskanzler, darum ging, tut ihr genug? Ja, engagiert ihr euch genug? Unterstützt ihr die Ukraine genug? Müssten wir nicht mehr Waffen liefern? Und man den Eindruck haben konnte öffentlich, das ist sozusagen der große Wunsch. Und Umfragen haben uns ja auch schon damals gesagt, dass die Leute eigentlich mit diesem Kurs von Olaf Scholz ganz einverstanden sind, eher mit dieser Rückhaltung. Und Olaf Scholz wirft das ja auch den Medien jetzt ganz offensiv vor und sagt so, ihr habt uns die ganze Zeit in die Richtung getrieben. Deswegen denken die Leute jetzt, wir hätten uns gar nicht entsprechend um Diplomatie und dergleichen gekümmert.
Ja, dass Olaf Scholz sich darüber beschwert, was die Medien über ihn schreiben, das ist ja jetzt nichts Neues. So, das ist andersrum wäre es, glaube ich, besorgniserregender. Wenn Olaf Scholz sagen würde, toll, was ihr immer über mich schreibt, dann wäre das, glaube ich, besorgniserregender. Aber klar, es gab auch in diesen letzten zwei Jahren Phasen, in denen die Kommentierung in den großen Zeitschriften ähnlich war. Ich glaube aber, es war nie so, dass nicht auch differenzierte oder andere Meinungen Platz hatten. Ganz im Gegenteil. Also wir haben Talkshows gemacht in diesen Jahren und da ganz prominent immer auch Leute da sitzen gehabt, die gesagt haben, die eine, sag mal, Sarah Wagenknecht artige Position hatten oder die sich deutlich besorgter gezeigt haben über Waffenlieferungen und das diskutiert haben wollten. Insofern bin ich da nicht ganz der Meinung des Bundeskanzlers.
Es ist ja auch immer natürlich die Frage, ich glaube, das ist in letzter Zeit wirklich anders und in dem Sinne auch besser geworden, aber wie andere Positionen auch beispielsweise in Talkshows mit eingeführt werden. Wir hatten das natürlich ja auch beispielsweise in der Corona-Pandemie, aber auch bei anderen Streitfragen, dass es ja immer die kritischen Stimmen gab. Aber diese kritischen Stimmen selbst, ja, mir fällt dabei gerade Svenja Flassböhle ein, die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, die jetzt gerade auch ein aktuelles Buch vorgelegt hat, wo sie eben auch ihre Talkshow-Erfahrungen beschreibt und sagt, naja, häufig wurde man da aber eingeladen, eigentlich vor allem, um in gewisser Weise an den Pranger gestellt zu werden, vorgeführt zu werden, so nach dem Motto, das ist zwar eine Position, aber eigentlich ist die kaum akzeptabel.
Dass es sich subjektiv manchmal so anfühlt, das kann ich verstehen. Aber man wird vor allen Dingen, oder das ist unsere Einladungspolitik, ich weiß jetzt, kann jetzt bei Svenja Flassböhler nicht sagen, welche Sendung das war oder ich habe die nicht gesehen, aber bei uns ist es häufig so, dass wir versuchen, möglichst viele Perspektiven abzubilden und dann ist eigentlich eine Runde, in der es eine Meinung gibt gegen fünf andere oder so, ist nie eine gute Runde, weil das bildet auch nicht wirklich ab, was für unterschiedliche Argumente und Perspektiven es gibt. Also versucht man sowas zu vermeiden, dass das mal passieren kann. Gar keine Frage. Weil, und das ist in so einer Sendung ja auch so, man lädt fünf, bei uns manchmal sechs, manchmal weniger, manchmal mehr Leute ein. Und was die dann in so einer Live-Sendung sagen, das kann man, will man ja auch nicht steuern, sondern das sollen die so tun, wie sie es tun. Wir können das ein bisschen antizipieren, wir führen Vorgespräche mit denen, aber wie sich eine Dynamik in einer Sendung dann entwickelt, das passiert, wie es passiert. Und manchmal entwickeln sich dann vielleicht Gruppendynamiken, wie in anderen Diskussionen auch, die dann für eine Person so wirkt, als wären alle anderen gegen sie. Und dann gibt es wieder andere Sendungen, wo sich es anders entwickelt. Aber gezielt würde das, glaube ich, keine Redaktion, die ich kenne oder Redakteure, mit denen ich arbeite, genauso bauen.
Mhm. Aber also Stand jetzt, glaube ich, gebe ich Ihnen recht, aber auch aus der Beobachtung heraus würden Sie sagen, an dem Punkt waren wir aber schon, also dass es da durchaus problematische Entwicklungen gab?
Ja, ich glaube, es gibt immer mal problematische Sendungen und da nehme ich mich und meine Sendung überhaupt gar nicht aus. Also auch wir machen Sendungen, wo ich danach denke, oh, da war die Zusammenstellung jetzt doch nicht so, wie wir es uns erhofft hatten, weil ein Gast anders performt hat, stärker war, schwächer war und in der Argumentation, als man es vielleicht antizipiert hatte. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist False Balance. Das muss man bei Deutschland von Kultur übersetzen, richtig?
Also ich glaube generell im Sinne einer guten verständlichen Sprache, ne? Also diese Idee oder dieser Gedanke der falschen Balance, False Balance,
genau.
Dass man also sagt, wenn da jemand sagt, ne, die Erde ist rund und wir haben dann einen, der sagt, nee, die Erde ist eine Scheibe, genau. Dass das quasi als gleiche legitime.
Ich glaube, das ist die viel größere Gefahr in wenn man in Runden diskutiert, zu sagen, dass man genau in diese Falle tappt, manche Argumente als gleichwertig zu behandeln, wenn sie es einfach nicht sind. Ja, und das ist eine Gefahr, die ist ständig da. Und die Frage, laufen wir hier in eine False-Balance-Gefahr rein, die stellen wir uns vor jeder Sendung immer noch mal neu und gucken und überprüfen. Aber auch uns passiert das.
Luis Klamro sagt das hier heute live im Humboldt-Forum im Deutschlandfunk Kultur.
Man würde doch zu Hause nie kaltes Wasser aus einer Tasse trinken.
Das sind Fragen, die Luis Klamroth im Deutschen Radio stellt, nämlich im Deutschlandfunk Kultur. Aber das erinnert mich daran, war das nicht so, dass Edmund Stoiber, der ja wirklich nicht gerne Alkohol getrunken hat, also zumindest nicht gerne Bier getrunken hat, aber als bayerischer Ministerpräsident das Qua-Amt natürlich musste, ja, sich in diese großen Bierhumpen hat immer Wasser füllen lassen.
Ja, ich glaube, Markus Söder macht das auch, dass er sich Cola oder so in die Bierhumpen füllen lässt, weil er, glaube ich, nicht gerne oder viel Bier trinkt. Habe ich zumindest mal von ihm gelesen, ja.
Und kann man solchen Politikern vertrauen? Aber das ist keine sachgemäße Frage an dieser Stelle.
Das wird die Zitatkache morgen. Ja, ja. Lieber Deutschlandfunk, mach daraus mal eine Zitatkache. Der Shitstorm für Corbinian Frenzel.
Ich mache mal weiter mit den Themen, die ich hier auf dem Zettel habe. Vorsichtshalber, sind wir schon live? Ja, ne? Von wegen Kanzler, wir haben gerade über den Kanzler gesprochen, der hat heute das gemacht, was er ja irgendwann mal versprochen hat und dieses Zitat hängt ihm ja an, ja, die bestellte Führung, die man bei ihm kriegt, also wer sie bestellt, kriegt sie. Hat er übrigens eine kleine Einschub, das hat er gesagt, als er 2011 eine absolute Mehrheit in der Hamburger Bürgerschaft gewonnen hat.
Hast du auch schon gesagt?
Daher stammt das Zitat, da hat er das, glaube ich, das einzige Mal gesagt und dann nie wieder. Und es hängt ihm so nach. Und ich meine, ein Politiker, der eine absolute Mehrheit hat, der kann sowas schon mal gerne in so einem Tagesthemen-Interview sagen. Wenn du dann so eine Ampel am Hals hast, ist halt mit der Führung zeigen, die halt keiner bestellt. Ja. Also zumindest nicht seine Koalitionspartner.
Interessant, das wusste ich gar nicht.
Er hat sie aber jetzt gezeigt, die Führung im Kabinett, hat die Richtlinienkompetenz gebraucht, die er hat als Bundeskanzler. Bei der Frage Strafzölle auf chinesische Autos, das ist jetzt auch ungefähr so zu unserer Sendezeit in Brüssel, die Entscheidung, die da getroffen wird, im Ministerrat der Europäischen Union, ob Strafzölle erhoben werden. Sie haben ja gesagt, ja, also die Europäische Union wird Strafzölle erheben.
Entgegen der deutschen Position, richtig?
Entgegen der deutschen Position. Deutschland war aber sowieso nur zwischen der Frage, enthalten wir uns, das war die Linie Annalena Baerbock, Robert Habeck, oder sagen wir nein, das war die Linie Christian Lindner, Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat gesagt, wir sagen nein. Und das ist ja wirklich interessant, weil auch die deutsche Autoindustrie, bei der man erstmal denken würde, die hat ja was davon, auch gesagt hat, bitte sagt nein.
Ja, also wenn man, jetzt kommt auch ein kleiner Hot-Take, aber wenn man weiß, dass man, dass die Strafzölle sowieso kommen, weil die Mehrheiten relativ klar sind, in der Europäischen Kommission sowieso, aber dann auch im Rat. Dann ist es natürlich auch ein bisschen leichter, mit Nein dagegen zu stimmen und dann zu China zu sagen, ey, aber wir haben mit Nein gestimmt. Wir waren die ganz Lieben. Mhm. Während man genau weiß, sie kommen trotzdem. So, ich glaube, das spielt in so solche Überlegungen natürlich auch ein bisschen mit rein. Dann ist es einfach leichter, so eine Position zu haben.
Ne? Ja, der Hintergrund ist ja diese Entscheidung der EU, dass die Chinesen ganz massiv staatlich Geld reinstecken in ihre Autoindustrie. Deswegen sind die chinesischen Autos, das ist zumindest der Vorwurf, auch so günstig im Vergleich zu den europäischen. Bespülen hier diesen Markt und interessant, eine Zahl, die ich heute gelesen habe, 2/3 der Deutschen könnten sich vorstellen, ein chinesisches Auto zu kaufen. Ist lustig, wenn ich das so vortrage, als wäre es ein Skandal. Ne? Aber ich komme aus Wolfsburg, da ist es natürlich ein Skandal. Okay. Ich frage mal, hat hier jemand ein chinesisches Auto?
Oh, entrüstetes Kopfschütteln. Ja. Ich doch nicht.
Ich doch nicht. Na, und Louis Klamroth, erst recht nicht. Hatten Sie schon mal ein Auto? Sie haben keins, ne?
Ich benutze ab und zu das Auto von meiner Mutter, aber ich fahre meistens mit einem Motorroller durch die Gegend oder, jetzt ganz peinlich, diesen Elektro, diese Roller, wie nennt man die, die überall im Weg stehen.
Diese E-Roller.
Genau,
die man so mieten kann.
Mit denen fahre ich sehr, sehr gerne tatsächlich. Also zum Beispiel in Köln ist das mein Fortbewegungsmittel Nummer uno, weil es einfach schnell geht von A nach B.
Wir hatten hier schon mal eine Abstimmung in diesem Runde, als das Thema war, und da war die große Mehrheit unserer Gäste hier im Humboldt-Forum für die Abschaffung, das Verbot dieser Roller, so wie man das in Paris gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ja. Also, nehmen Sie Louis Klamroth bitte nicht die Mobilität, zumindest nicht in Köln.
Das unterschreibe ich nicht. Das ist keine Forderung von Louis Klamroth fürs. Damit da nicht wieder morgen was in den Zeitungen steht. Also nein, ich habe ehrlicherweise keine, und das ist ja in Deutschland haben das ja viele, aber, und du vielleicht auch, weil du aus, oder sie, Entschuldigung, Herr Frenzel, weil sie aus Wolfsburg kommen, ich habe überhaupt gar keine emotionale Verbindung zu Auto, zu Autos, zu einem bestimmten Modell oder sonst. Ich habe auch keine Ahnung von Autos. Also wenn mir irgendjemand sagt, ja, ich habe jetzt das Modell Golf GTI oder das sagt mir gar nichts.
Die kannte man noch, ne? Die heißen jetzt alle so,
dass nicht man das nicht mehr weiß. Also ich sag mir alles, wirklich alles, überhaupt gar nichts. Sag mir wirklich nichts, aber wozu ich schon eine emotionale Verbindung habe, ist das Gefühl, den Führerschein zu machen. Ich habe den mit 17,5, glaube ich, oder so gemacht. Dann durfte man noch irgendwie begleitet fahren oder so. Und dann das Gefühl, man darf alleine das Auto nehmen und irgendwo hinfahren. So, das Gefühl, da habe ich eine emotionale Verbindung zu. Aber in was für einem Auto? Keine Ahnung.
Louis Klamroth mit Bekenntnissen hier heute im Deutschlandfunk Kultur live aus dem Berliner Humboldt-Forum. Wir sind jetzt hier schon fast am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren, Louis Klamroth. Und vielen Dank für Hot Takes, aber auch für ganz normale Analysen und für einen kleinen Einblick in das, wie Sie auch Ihre Arbeit machen bei Hart aber Fair. Wir werden das alles am Montagabend überprüfen, ob es stimmt.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.